Sie hören die Live-Aufnahme einer Predigt von Pfarrer Samuel Schmid. Heute den zweiten Teil dieser Predigt.
Wir machen die Fortsetzung und wir lesen einen Text aus den Evangelien, nämlich aus Matthäus Evangelium Kapitel 4. Matthäus Evangelium Kapitel 4, wir lesen die Verse 1 bis 11. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm und sprach: Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel, und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm. Amen.
Dies war
Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt. Der Geist führte ihn und Jesus war gehorsam. Er wusste ja, was kommt. Er wusste schon von allem Anfang an, warum er in diese Welt kam, um das Kreuz auf sich zu nehmen. Er wusste, dass auch jetzt Versuchung auf ihn wartet. Wir wissen nicht immer, was auf uns zukommt, und das ist auch besser so. Sonst würden wir uns noch mehr sorgen vielleicht. Aber Jesus wusste, was auf ihn zukommt. Und dennoch war er gehorsam. Er war gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Er wurde vom Geist in die Wüste geführt. Und dort, was geschah dort? Er war 40 Tage und 40 Nächte dort. Er fastete. Es ist nicht so, dass er 40 Tage und 40 Nächte dort war, einfach eine wunderbar entspannte Zeit hatte und am Schluss hat ihn der Teufel noch versucht. Sondern wir lesen davon in Lukas 4, Vers 2. Jesus aber voll Heiligen Geistes kam zurück vom Jordan und wurde vom Geist in die Wüste geführt und 40 Tage lang vom Teufel versucht. Also es war nicht einfach 40 Tage Fasten und dann die Versuchung, sondern 40 Tage lang versucht. Und das Schlimme dabei war, er konnte sich in dieser Zeit nicht einmal ein YouTube-Filmchen anschauen, um sich abzulenken. Er hatte keine Möglichkeit, sich abzulenken. Er hatte keine Möglichkeit, irgendwo abzuschalten. Er konnte auch niemandem sein Leid klagen. Er war allein in der Wüste, ganz allein, menschlich gesprochen. Das war eine äußerst intensive Zeit. Es war auch keine Hilfe da. Keine Ablenkung und keine Hilfe von Menschen. Er hatte auch kein Handyempfang dort, dass er mal schnell noch anrufen könnte, dem Johannes dem Täufer. Nichts von alledem. Er war allein. Der Geist Gottes kann uns in Situationen führen, wo wir allein sind. Und dann kommt noch die Versuchung obendrauf. Und das vielleicht alles in einer Wüstenzeit. Warum musste das sein? Hätte man diese 11 Verse nicht überspringen können und Jesus hätte einfach mit der Wirksamkeit beginnen können, wäre doch angenehmer. Zuerst kommt die Kreuzigung vor der Auferstehung. Zuerst kommt der Tod vor dem Leben in der Auferstehungskraft. Auch hier, wir können nicht den Segen Gottes erleben, wenn wir nicht bereit sind, auch zum Leiden, zum Leidensweg Ja zu sagen. Das steht so ganz kurz und knapp, 40 Tage und 40 Nächte. Aber das war sowas von intensiv. Mit so vielen Leiden verbunden. Mit so vielen äußeren Entbehrungen. Er hatte gefastet, er hatte nichts gegessen auch. Aber auch mit innerem Leiden. So sehr. Wir haben einen hohen Priester, der mitleiden kann, weil er versucht wurde, in allem wie wir, doch ohne Sünde. Das hat Jesus auf sich genommen, für uns. Dass wir nie sagen können, niemand versteht mich, sondern dass wir immer wissen, Jesus versteht uns und steht uns bei und steht für uns ein. Er war 40 Tage und 40 Nächte dort in der Wüste und hatte gefastet. Mir hat also Jesus die Zeit verbracht. Er hat gefastet, nichts gegessen. Das ist der Schluss, den man gemeinhin macht. Fasten bedeutet nichts essen. Das ist ein Aspekt davon. Und was ist der Sinn, das Ziel, das Wesen dieses Aspektes? Dass wir auch alles Äußere loslassen und ablegen, um uns ganz auf den Herrn konzentrieren zu können. Es gehört aber noch ein weiterer Aspekt zum Fasten dazu. Wir wollen den nur kurz antippen. Da lesen wir in verschiedenen Kapiteln, unter anderem in Jesaja, Kapitel 58. Jesaja 58, dort heißt es über das Fasten, über das falsche und das echte Fasten, Vers 6, das aber ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast, lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast, gib frei, die du bedrückst, reiß jedes Joch weg. Brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten. und so weiter. Und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Was ist also ein rechtes Fasten? Loslassen. Loslassen, das wird in Vers 6 gezeigt, und dann bricht dem Hungrigen dein Brot. Nicht mehr auf sich schauen, sondern auf den anderen, auf dem, was dem anderen dient. Wir haben also drei wichtige Punkte beim Fasten. Auf den Herrn sich ausrichten und nicht sich ablenken mit diesem und jenem. Was sollen wir essen und trinken und so weiter? Sondern sich auf den Herrn ausrichten, sich konzentrieren auf das Wesentliche, auf den Herrn. Zweiter Punkt, loslassen, was wir gebunden halten. Freigeben, das gehört auch zum Fasten. Loslassen, freigeben, ablegen. Der dritte Punkt, nicht auf sich schauen, auf sich konzentriert sein. Das wird über das falsche Fasten nämlich gesagt, dass man schaut, wie man den Leib kasteit und was man doch alles macht oder sich des Fastens rühmt, wie die Pharisäer, ich faste dreimal in der Woche und so weiter, sondern dass man auf den anderen schaut, auf den Mitmenschen ausgerichtet ist. Dass die Liebe Jesu Christi, die ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, wirklich bedeuten kann, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wir drehen nicht mehr um uns selber, sondern haben den Mitmenschen vor Augen. Und wie wir ihm Gutes tun können, ihm die Liebe Gottes bringen können. Jesus Christus beim Fasten in der Wüste hat genau auch hier nach Jesaja 58 gelebt. Nämlich, er hat sich ganz auf den himmlischen Vater ausgerichtet. Er hat losgelassen, er war bereit loszulassen. Und sein Ziel war, dem Herrn zu dienen, zur Ehre Gottes und zum Segen für die Mitmenschen. Die Liebe Gottes den Mitmenschen zu bringen. Er fastete 40 Tage und 40 Nächte. Dieses Fasten dauerte lange. Er hatte Ausdauer und Geduld. Auch hier ist uns Jesus ein Vorbild. Wir möchten gerne, dass eine Antwort möglichst schnell kommt, dass eine Leidenszeit möglichst schnell vorbei ist, dass eine Versuchung schnell ein Ende hat. Manchmal dauert es lang, manchmal sehr lang. Denken wir an Geschichten wie von Hiob, von anderen. Denken wir daran zum Beispiel, wie verschiedene Gottesmänner lange Zeit warten mussten. Ein Mose, das Volk in der Wüste, 40 Jahre. Schwierige Zeiten können lange dauern. Wichtig ist, wie wir in einem Lied singen, mein Wille gehört meinem Gott. Ich traue auf Jesus allein. Dass wir auf ihn schauen und geduldig sind, ausharren. Der Versucher trat zu ihm und sprach, bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Der Versucher, der Teufel, er wurde vom Teufel versucht. Gott hat es zugelassen. Er wurde vom Teufel versucht. Der Versucher kommt nun an Jesus heran mit einer Versuchung zum Bösen. Er will Jesus zu Fall bringen. Und wo greift er als erstes an? Bei der Gotteskindschaft. Bist du Gottes Sohn? Das ist auch bei uns der Fall. Der Teufel hat es immer darauf abgesehen, dass wir die Gewissheit der Gotteskindschaft getrübt haben oder verlieren. Oder die Gotteskindschaft falsch verstehen. In dem Sinn, dass wir uns etwas einbilden darauf, ich habe die Vollmacht, ich bin stark, ich bin ein Königskind, ich bin ein Kind Gottes, ich kann. Das hört man immer wieder, gerade in der heutigen Zeit. Wir sind Königskinder, wir sind Kinder Gottes, wir haben die Vollmacht, wir können das und jenes tun. Wir können, weil wir Königskinder sind, aus diesen Steinen Brot machen. Das ist eine Versuchung. Dass wir die Gotteskindschaft zu eigenem Interesse, zu eigenen Zwecken missbrauchen. Der Teufel bringt also die Gottessohnschaft ins Spiel. Und wir sehen hier die List des Teufels dabei. Was macht Jesus? Was hat damals Eva gemacht, als sie versucht wurde? Und die Schlange sagte, sollte Gott gesagt haben. Sie begann zu diskutieren. Nein, nein, das ist nicht ganz so zu verstehen. Nein, nein, das hat Gott nicht so gesagt. Und ein Wort gab das andere. Hat Jesus hier diskutiert? Nein. Hat er mit seiner eigenen Kraft und Vollmacht, die er hatte, als Sohn Gottes, geantwortet? Nein. Sondern er hat sich auf Gottes Wort gestützt. Er sagt einfach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Und nichts mehr. Er hat einfach mit Gottes Wort geantwortet. Punkt. Er hat nicht diskutiert. Er hat nicht sich auf seine eigene Kraft und Vollmacht berufen, sondern auf das Wort Gottes. Und gezeigt durch Gottes Wort, es geht darum, dass wir auf Gott ausgerichtet sind, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Er hat dem Teufel, der ihn auf das Diesseitige lenken wollte und auf seine begründeten Bedürfnisse, Hunger, er hatte Hunger, Jesus hatte Hunger. Er kannte auch einen knurrenden Magen. Aber er hat weg vom Diesseitigen geschaut und hin zum lebendigen Gott.
Oh.
Wir sehen in diesen drei Szenen der Versuchung Jesu auch drei Hauptaspekte, wie auch wir heute häufig versucht werden, wie uns Versuchung ereilen kann. Jesus hatte Hunger. Und wenn man 40 Tage fastet, ist man nicht mehr ganz so fit, sondern auch mitgenommen. Der Teufel wollte Jesus auf seine eigene Schwachheit, auf seine eigenen Bedürfnisse schauen lassen und lenken. Schau, du hast Hunger. Etwas frei ausgedrückt. Schau, du hast Hunger. Und wenn du Gottes Sohn bist, dann sag doch, jetzt, dass aus diesen Steinen es Brot gibt, dann hast du keinen Hunger mehr. Der Teufel bietet eine so gute Lösung an. Zur Deckung von Bedürfnissen, die Jesus hatte. Die Umstände dort in der Wüste waren auch sehr ungünstig. Jesus konnte nicht schnell noch einen Döner kaufen gehen. Konnte auch nicht in einem Shop noch was zur Stärkung beziehen. Sondern er war alleine. Keine menschliche Hilfe. Die Umstände waren so widrig, wie sie nur sein konnten. Und da kommt der Teufel und bietet die Lösung. Praktisch. Und sehr fromm. Bist du Gottes Sohn? Dann kannst du doch das. Wie schnell passiert auch das bei uns? Wir sind in einer schwierigen Situation. Wir sind uns vielleicht unserer Schwachheit bewusst. Wir haben Bedürfnisse, vielleicht begründete Bedürfnisse. Schauen auf unsere Schwachheit, schauen auf unsere Bedürfnisse. Unser Blick wird erst recht noch darauf gelenkt. Schauen auf die niedrigen Umstände, auf die scheinbar fehlende Hilfe. Und dann beginnt sich was in uns zu regen, dass wir denken, aber ich kann doch, ich will das so machen. Ich will jetzt aus diesen Steinen Brot machen. Wenn ich Gottes Kind bin, dann soll Gott gefälligst eingreifen und jetzt aus diesen Steinen Brot machen. Was steht dahinter, hinter dieser Versuchung? Wir schauen auf unsere Schwachheit. Wir schauen auf unsere Bedürfnisse. Durchaus unter Umständen begründet. Wir schauen auf die Umstände und finden gestützt auf Gott, er muss jetzt eingreifen oder das muss ändern. Was machte Jesus? Er antwortete mit Gottes Wort. Er ließ sich nicht weder in seinem Reden, noch in seinem Handeln, noch in seinem Denken, noch in seinem Fühlen in diesen Kreislauf rein, dass er um sich selber drehte, dass er auf seine Schwachheit schaute, auf seine Bedürfnisse schaute, auf seinen knurrenden Magen hörte, auf die fehlenden und schlechten Umstände schaute. Nichts von alledem. Sondern er richtete sich einfach aus auf den Herrn. Und das genügte ihm. Punkt. Er hatte vorher in der Taufe Ja gesagt, ganz Ja gesagt zum Herrn. Zum Weg, den Gott für ihn vorbereitet hatte. Und dabei blieb es. Nachher lesen wir in Vers 5, da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels. Spannend hier, Jesus ging mit, der Teufel führte ihn in die heilige Stadt. Fragen wir etwas provokativ. Ließ sich Jesus also vom Teufel führen? Hat Jesus den Willen des Teufels getan? Der Teufel führte ihn in die heilige Stadt, nach Jerusalem, stellte ihn auf die Zinne des Tempels. Jesus ließ das zu. Er war nicht dem Teufel gehorsam. Überhaupt nicht. Aber er hatte das Ja gegeben, auch für den Weg der Versuchung. Und er wusste, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Er lebte in der Gewissheit der Sohnschaft, der Gottessohnschaft. Er tanzte nicht nach der Geige des Teufels, überhaupt nicht. Sondern er sagte Ja zum Weg, den Gott für ihn vorgesehen hatte. Und der Teufel sagte, erneut bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Nun wird der Teufel noch frommer und braucht Gottes Wort. Wiederum mit dem gleichen Argument, bist du Gottes Sohn, dann funktioniert doch das. Dann hast du doch die Vollmacht. Schauen wir mal, ob dann Gott zu dir steht. Wenn du was sagst, kommen dann deine Engel. Und eben ganz fromm, der Teufel zitiert Bibelverse. Wir sehen das immer wieder in der Bibel und das ist eine gefährliche Sache. Der Teufel kann auch Bibelverse zitieren. Nur die Tatsache, dass Bibelverse zitiert werden, heißt noch nicht, dass es richtig ist. Wir müssen sehr wohl da uns selber immer wieder in Frage stellen und sehen auch hier, was denn das Ziel ist. Was war das Ziel davon, dass der Teufel diesen Bibelvers zitierte? War das Ziel, dass die Ehre Gottes groß wird? Nein. Das Ziel war schlussendlich, dass der Wille des Teufels getan wird. Und das Mittel dazu war, dass mit so einem Bibelvers es sich in Jesus was hätte regen sollen. Ja, ich kann das. Oh, wäre das cool, wenn das funktionieren würde. Und schaut mal, vorher war es noch in der Wüste. Da hat es keiner mitbekommen. Aber jetzt auf der Zinne des Tempels, mitten in Jerusalem, tausende von Leuten rundherum, alle hätten gesehen, was jetzt passiert. Das wäre was gewesen. Hä? Nicht so, wie später dann bei der Hochzeit von Kana, einfach das Wunder vom Wasser in Wein verwandeln, einfach für die Leute der Hochzeitsgesellschaft, die das mitbekamen. Sondern tausende von Leuten, mitten im Machtzentrum, im religiösen und politischen Machtzentrum der damaligen Zeit in Israel, in Jerusalem, und zwar auf der Zinne des Tempels, dort, wo das Heiligtum Gottes war. Das wäre ein Auftritt gewesen. Da hätten die Medien darüber berichtet. Das wäre in den Top News gewesen. Das wäre überall in der ganzen Welt getwittert worden. Da hätte Jesus viele Likes auf sich vereinen können, wenn er das gemacht hätte. Das wäre cool gewesen, oder? Jesus wäre da ganz groß rausgekommen. War das der Wille Gottes? Nein. Wir müssen uns sehr gut prüfen, gerade auch im Umgang mit Gottes Wort, worum geht es? Geht es darum, dass wir groß rauskommen? Geht es darum, dass wir in Szene gesetzt werden? Geht es darum, dass wir glänzen? Dass wir auf uns selber schauen? Das ist der zweite Punkt, die zweite Hauptversuchungsart, die wir immer wieder sehen. Nämlich, der Teufel will uns zur Ich-Gebundenheit, zum Hochmut, zum Stolz veranlassen. Warum? Dem Hochmütigen widersteht Gott. Dem Demütigen schenkt er Gnade. Der Teufel will, dass wir auf uns selber schauen und uns selber in Szene setzen, dass wir uns mit uns selber beschäftigen. Ich-Bezogenheit, Hochmut, Stolz. Und der kann ganz fromm verpackt daherkommen, sogar in Bibelworten. Und da sehen wir auch und wollen wir prüfen, wie ist unser Umgang mit Gottes Wort? Was ist unser Beweggrund zum Umgang mit Gottes Wort? Wollen wir in Gottes Wort, wenn wir Gottes Wort lesen, einfach uns selber bestätigt finden? Oder selber groß rauskommen? Oder sind wir bereit, demütig zu sein vor dem Herrn und gehorsam, doch das Kreuz auf uns zu nehmen? Die Antwort Jesu war klar. Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wir wollen den Herrn nicht versuchen. Wir wollen nicht das Wort Gottes brauchen für eigene Interessen, um selber groß rauszukommen, um selber zu glänzen, um selber uns bestätigt zu finden. Das ist Versuchung Gottes. Sondern, wie Jesus das uns zeigte, demütig sein vor dem Herrn und gehorsam. Darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Nun zeigt ihm der Teufel alle Vorteile, alle Erleichterungen, die er haben könnte. Obschon es ja eine riesige Anmaßung war. Denn der dreieinige Gott, Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist, der dreieinige Gott, der eine Gott, ist der Schöpfer Himmels und der Erde. Und in Jesus sehen wir den Vater. Also was für eine Übertreibung, was für ein Hochmut des Teufels hier. Ich gebe dir. Dabei ist Jesus Christus der König aller Könige und Herr aller Herren. Und der himmlische Vater hat ihm alle Macht übertragen. Aber der Teufel, mit Blick auf alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit, sagt er: Das alles will ich dir geben. Das ist die dritte Hauptversuchung, die wir treffen. Nämlich der Blick auf die Welt. Und da müssen wir jetzt nicht einfach meinen auf Weltförmigkeit und Verweltlichung und so weiter. Das auch. Aber der Blick auf die Reiche dieser Welt, auf die Erleichterungen in dieser Welt. Wir sehen das teilweise in den Psalmen, wo Psalmisten darunter leiden und in Anfechtung und Versuchung deswegen sind, weil sie sehen, der Welt geht's ja gut. Die Welt hat, und der Gottlose, dem geht's scheinbar gut. Alles in Ordnung. Weniger Leiden, weniger Schwierigkeiten, weniger Probleme, scheinbar. Also die Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Es gibt Herrlichkeit. Man könnte sich ein viel schöneres Leben machen. Das alles will ich dir geben. Eine Zusage, hä? Es brauchte nur eine kleine Kleinigkeit. Wenn du niederfällst und mich anbetest. Niederfallen, anbeten. Jesus hätte nun denken können. Er war ja auf einem hohen Berg, auf einem sehr hohen Berg und hat alle Reiche der Welt gesehen. Hätte nun denken können, okay, hier auf dem hohen Berg, da sieht mich ja keiner. Es ist nicht so wie auf der Tempelzinn in Jerusalem. Hier auf dem hohen Berg, da ist keiner. Also hier auf dem hohen Berg einfach mal schnell niederfallen vor dem Teufel und ihn anbeten, das kriegt ja keiner mit. Was sagte Jesus? Weg mit dir, Satan. Denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Die Antwort Jesu war, er war zu keinem Kniefall vor dem Teufel bereit, sondern egal, ob sichtbar für die Menschen oder nicht sichtbar für die Menschen, er wollte allein den Herrn anbeten. Du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Und das war das Argument, das Jesus brauchte. Wiederum, nicht diskutieren. Nicht dich damit beschäftigen. Jesus hätte das später in den Sinn kommen können. Als er vor Pilatus war und verspottet wurde, angeklagt wurde, ihm die Dornenkrone auf den Kopf gedrückt wurde, er blutete, er Striemen am Rücken hatte, er ans Kreuz geschlagen wurde, da hätte ihm das wieder hochkommen können. Er hätte denken können, oh, hätte ich doch nur, dann wäre mir dieser Weg jetzt erspart gewesen. Das ist nicht passiert. Jesus hatte nie mit diesen Argumenten, die der Teufel brauchte, zu kämpfen später, dass ihm das in den Sinn kam. Das kann aber sein. Vielleicht haben wir das auch schon erlebt. Dass wir zwar in einer gewissen Versuchung siegreich gewesen sind, die Versuchung durchgestanden haben, aber dann später kommt es plötzlich hoch. Später kommt uns das oder jenes doch wieder in den Sinn. Beschäftigen wir uns wieder damit, beginnt es wieder in unserem Kopf zu drehen. Wir sehen das an Beispielen in der Bibel auch. Zum Beispiel Das Volk Israel. Sie haben die Hilfe Gottes erlebt. Sie waren siegreich in der Versuchung, als das Meer vor ihnen war, das Rote Meer und die Ägypter hinten dran. Sie waren siegreich. Indem sie dem Herrn vertrauten, haben sie den Sieg Gottes erlebt. Indem sie gehorsam waren und vorwärts gingen. Sie haben erlebt, wie der Herr eingegriffen hat, Wasser gegeben hat, Speise gegeben hat. Und dennoch begannen sie immer wieder zu murren. Dennoch kam das Murren zurück. Dennoch machten sie ein goldenes Kalb. Dennoch haben sie sich plötzlich nach den Fleischtöpfen Ägyptens zurückgesehnt. Du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Wie können wir vermeiden, dass wir nicht solche sogenannte Flashbacks haben, wo uns plötzlich in anderen Situationen wieder Dinge in den Sinn kommen, die Dinge hochkommen. Und der Teufel ist sehr fantasievoll und einfallsreich. Er kann eine Situation hervorholen, er kann eine alte, vergebene Schuld wieder hervorholen, er kann Gedanken an die Fleischtöpfe Ägyptens, ans alte Leben wieder hervorholen. Er kann hervorholen, hätte ich doch dies oder jenes gemacht. Was auch immer. Was ist die Lösung in so einer Situation? Christus gekreuzigt. Ich lebe. Aber nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Die Erlösung durch sein Blut. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Die Vergebung. Nach dem Reichtum seiner Gnade. die Erlösung Jesu Christi einfach vor Augen haben und ihm das Leben ganz hinlegen, sagen, ich möchte ganz mit dir gekreuzigt sein, um mit dir zu leben. Ganz dir nachfolgen und in dir das Leben haben. Ihm allein dienen. Du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Und gerade auch wenn es darum geht, könnte ich nicht ein einfacheres Leben haben, könnte ich nicht eine Herrlichkeit, zumindest einen kleinen Teil der Herrlichkeit von Reichen dieser Welt haben oder eine Bestätigung haben, von Engeln getragen werden, wenn ich von der Zinne des Tempels springe. Oder wenigstens Bedürfnisse, die doch da sind, einfacher gestillt haben. Brot aus Steinen. Wenn solche Gedanken wieder kommen, wenn solche Dinge bei uns auftreten, lasst sie uns erkennen als Versuchung und lasst uns ganz bewusst einfach uns dem Herrn hinlegen. Ihm allein dienen. Wen beten wir an? Wem ist unser Leben geweiht? Vor wem fallen wir nieder? Der Teufel hat nicht am Anfang gesagt, hey, fall vor mir nieder. Sondern zuerst hat er was anderes gesagt. Ha? Der Teufel hat scheinbar Jesus verstanden, hat ihm vorgegaukelt, er hätte Verständnis für ihn und versteht, dass er Hunger hat. Deshalb macht doch aus den Steinen Brot. Der Teufel kann sich sogar als Engel des Lichts verkleiden und uns was Falsches vorspielen. Das ist Versuchung. Die Versuchung kommt nicht einfach so daher, dass wir dem Teufel anbeten sollen, als erstes. Sondern die Versuchung kommt so daher, dass wir zuerst auf unsere Schwachheit schauen, auf unsere scheinbaren Bedürfnisse schauen, auf die Umstände schauen. Als zweites, dass wir auf uns selber blicken und es in uns hochkommt, wir möchten doch auch jemand sein, auch wer sein. Und als drittes, auf äußere Vorteile. Nicht jetzt unbedingt was Extravagantes, sondern einfach auf äußere Erleichterungen schauen. Dem setzt Jesus gegenüber, du sollst dem Herrn, deinem Gott, anbeten und ihm allein dienen. Wem ist unser Leben geweiht? Vor wem fallen wir nieder? Wen beten wir an? Da verließ ihn der Teufel, und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm. In Jakobus 4, Vers 7 heißt es, so seid nun Gott untertan, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Wir kennen den Vers, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Im gleichen Vers, der Satz vorher, heißt aber, so seid nun Gott untertan. Wir können nur dem Teufel in rechter Weise widerstehen, wenn wir Gott untertan sind. Wir können nur dem Teufel in rechter Weise widerstehen und erleben, dass er flieht. Den Sieg Jesu Christi erleben, wenn wir sagen, Herr, ich bin für dich da. Ich bin bereit, dir allein zu dienen. Wir kommen zurück zum Anfang. Gott ist treu. Das haben wir gelesen in 1. Korintherbrief, Kapitel 1 und Kapitel 10. Gott ist treu, er hat uns berufen zur Gotteskindschaft. Gott ist treu und lässt uns nicht über unsere Kraft versuchen. An der Treue Gottes wollen wir uns festhalten. Und wie wunderbar, Gott ist treu sogar dann, wenn wir untreu sind. Das ist Gnade. Lasst uns die Gnade vor Augen haben. Die Gnade, dass der Herr vergibt. Die Gnade, dass er uns wieder aufrichtet. Die Gnade, dass er uns, auch wenn wir in einer Versuchung versagt haben, auch wenn wir nicht ihm allein gedient haben, auch wenn wir dort oder dort gestrauchelt sind, die Gnade, dass er uns ihm vergibt und einen Neuanfang schenkt. Und so dürfen wir mit Zuversicht, Hebräer 4, 16, hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Und gestützt auf die Gnade, gestützt auf den, der mitleiden kann mit uns, weil er in allem Versuchungen erlitten hat, wie wir. Auf den, der uns vertritt und sich verbürgt hat mit seinem eigenen Blut. Auf den, der uns bedingungslos liebt, bedingungslos versteht, bedingungslos uns annimmt, wenn wir hinzutreten. Lasst uns auf den, der unser Erlöser und unser Herr ist, Jesus Christus, der treu ist, bauen und vorwärts gehen und ihm sagen, ja Herr, ich bin bereit, dich alleine anzubeten, mein Leben so zu führen, dass es dir zur Ehre dient. Ich bin bereit, dir allein zu dienen. Wir beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen für alles, was du für uns getan hast. Wir preisen dich für deine grenzenlose, bedingungslose Liebe zu uns. Herr, bitte bewahre uns vor falschen Meinungen, vor falschen Ansichten. Bewahre uns davor, dass wir auf unsere Schwachheit, unsere Bedürfnisse, unsere Umstände, auf unsere Ehre, uns selber, auf unsere Wünsche und Absichten schauen. Bewahre uns, dass wir wirklich ganz in dir leben und unser Leben dir ganz weihen. Danke, Herr Jesus Christus, dass bei dir Gnade und Vergebung, dass bei dir Barmherzigkeit und Hilfe ist. Und wir brauchen deine Gnade, wir brauchen deine Hilfe, wir brauchen deine Barmherzigkeit. Auch in allen Versuchungen, in jedem Weg, den du führst. Bitte schenk, dass alle von uns wirklich die Gewissheit bekommen können der Gotteskindschaft. Und dort, wo es noch Hindernisse gibt, deck sie auf und schenk die Bereitschaft zur Umkehr, die Bereitschaft zur Buße, die Bereitschaft, das Leben ganz dir zu geben. Und bitte schenk, dass wir in dieser Gewissheit der Gotteskindschaft, erfüllt von deinem Geist, bereit sind für jeden Weg, den du vorhast. In der Gewissheit und im Wissen darum, dass der Weg mit dir der Weg ist, der zwar durch Leiden und Versuchungen und Prüfungen und Hitze führen kann, aber dass du uns auch zum frischen Wasser führst und auf grüne Auen. Und dass, wenn es auch durchs finstere Tal geht und auch mal durchs Todestal geht, du bei uns bist, du uns tröstest und uns sicher zum Ziel führst. Bitte lass uns in der Freude der Erlösten leben, in der Freude auch in Prüfungen, in der Freude, weil du alles für uns gegeben hast, weil du auferstanden bist und lebst, wir in dir das Leben und das ewige Leben haben und weil du bald wiederkommst. Herr, lass uns dir allein dienen. Amen.